Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Heute sprechen wir über ein Thema, das wir alle gerne vermeiden. Können wir aber nicht, denn zum Menschsein gehört das Sterben nun mal dazu. Immer mehr von uns, darunter viele Segler, möchten nach ihrem Tod der See übergeben werden. Wie so eine Seebestattung abläuft und worauf es zu achten gilt, das besprechen wir jetzt mit Mark Terence Jones. Er arbeitet auf Sylt bei den Adlerschiffen als Seebestattungsoffizier. Mark, herzlich willkommen zum Yacht-Podcast.
Moin Tim, ein herzliches Moin hier aus Westerland.
Erzähl uns erstmal, du bist Halbengländer, daher dein schöner Name Mark Terence Jones, bist aber, was uns verbindet, eigentlich Ostwestfale. Wie bist denn du dann an die See gekommen?
Ja, es ist tatsächlich so, meine Mutter war Deutsch, mein Vater ist Engländer. Wir sind dann, nachdem meine Eltern sich kennengelernt hatten, sind wir nach England gezogen. Dort bin ich dann auch tatsächlich geboren. Aber dann mit 5 Jahren hat meine Mutter Heimweh bekommen und da sind wir wieder nach Deutschland gezogen, halt Lübbecke, dort, wo meine Mutter dann auch herkam. Mhm. Und so sage ich mal, daher kommt immer mein Name dann auch.
Mhm. Dann bist du über viele Umwege irgendwann bist du Seebestattungsoffizier geworden und du hast mir eben im Vorgespräch schon erzählt, dass du mal Priester werden wolltest.
Ja, das ist tatsächlich richtig. Es war eigentlich oder ist eigentlich immer noch mein Traumberuf. Schon seit Kindesbeinen an, seit der Kommunion. Also muss man sagen, wir hatten auch einen tollen Pfarrer. Das prägt einen natürlich irgendwo. Mhm, und dann habe ich diese Richtung eingeschlagen, aber irgendwann kam der Punkt, wo man sich dann doch überlegen musste, ob man das, was die Kirche so vorgibt, alles leben möchte oder auch leben kann.
Stichwort Zölibat.
Stichwort Zölibat, eines der Themen, mhm, die es da anzusprechen gilt. Und da habe ich mich dann halt damals dagegen entschlossen. Ich war auch im Kloster in der Nähe von Regensburg. Und dort ist dann die Entscheidung getroffen, dass ich gesagt habe, nee, das ist vielleicht für mich doch nicht der richtige Weg.
Wenn du jetzt diese Seebestattungen machst, ne, und ja mit dem Tod eigentlich ständig konfrontiert wirst, hilft dir das in deinem Glauben oder hilft dir vielleicht dein Glaube sogar mit dem Tod besser klarzukommen? Denn wir alle haben Probleme mit dem Tod.
Ja, es ist tatsächlich auch heute noch ein Thema, wo sich natürlich keiner gerne mit beschäftigen möchte. Das ist, mhm, ist voll, das liegt auf der Hand, weil es halt ja wirklich was Endliches ist. Es ist nicht mehr zu beeinflussen, ja. Man kann nichts mehr daran ändern, sondern es ist so. Allerdings stelle ich schon fest, also auch mit den Vorgesprächen und auch die Anrufe, die wir bekommen, dass es immer mehr wird, dass die Leute sich doch schon vorher oder die Menschen sich vorher Gedanken machen. Okay, wenn der Fall eintritt, wie möchte ich dann eigentlich tatsächlich bestattet werden?
Mhm.
Ja, also das ist schon so, wo ich glaube, auch in der Gesellschaft langsam ein Umdenken stattfindet. Man merkt es ja auch, wenn man es mal so sagen darf, in der Werbung sieht man es ja immer mehr, diese Vorsorge, ne, dass man das, ja, die Vorsorgewerbung von den Versicherungen etc. wird ja auch immer mehr. Und ich denke, dadurch kommt das ganz einfach auch.
Mhm, mh. Auch wenn das sicherlich eine Frage ist, die wir nicht richtig beantworten können, aber glaubst du an ein Leben nach dem Tod?
Ja. Also ich persönlich schon. Mhm. Und ich glaube, das ist, du hattest das, glaube ich, in der Frage von eben auch schon mit eingebaut. Ich glaube, das hilft mir sehr viel mit der Aufgabe, die ich jetzt hier bei der Adlerreederei habe, was das Thema Seebestattung angeht. Denn es ist natürlich, wie du schon vorhin sagtest, du hast jeden Tag mit verschiedensten Familien zu tun, mit, mhm, verschiedensten Menschen, mit Schicksalen zu tun, mit denen ich persönlich hier in Kontakt trete. Und ich glaube, da hilft mir, oder ich bin davon überzeugt, dass mein Glaube mir tatsächlich hilft, ich nenne es mal keinen Job, sondern ich nenne es tatsächlich auch Berufung,
ja,
die so auszufüllen, sage ich mal, dass auch die Hinterbliebenen auch das Gefühl haben, dass sie da richtig oder gut betreut und auch begleitet werden.
Genau, ich kann mir auch vorstellen, dass jemand, der gläubig ist und an ein Leben nach dem Tod glaubt, diese Kraft, die du dadurch in dir trägst, an die Trauernden weitertragen kannst, dass die sich bei dir richtig aufgehoben fühlen.
Ja, also ich hoffe es zumindest. Ja, das ist, man bekommt es natürlich nur mit, dass natürlich viele mich fragen, wie kannst du sowas machen? Ja, wenn du selber die Bestattung begleitest, aber für mich, sage ich mal, ist es, ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt in den Zusammenhang so sagen kann, aber es ist für mich wirklich das ein gutes, ein glückliches Gefühl, wenn dann nachher die Hinterbliebenen oder die Trauergäste von Bord gehen, mir die Hand geben oder mich dann vielleicht sogar noch in den Arm nehmen und sich dann dafür bedanken, dass ich halt diese letzte Wegstrecke mit ihnen und auch mit der Hinterbliebenen, dem Hinterbliebenen mitgegangen bin.
Ja, das ist das höchste Lob, was du kriegen kannst, natürlich.
Richtig, genau. Und das ist, wo ich auch wirklich, wo man auch die Kraft wieder nimmt und wo man die Kraft rauszieht.
Geht es dir manchmal so, dass wenn eine Zeremonie besonders besonders intensiv ist, dass du auch ein Kloß im Hals hast? Oder ist da dann doch eine Schranke zur Professionalität?
Naja, also natürlich, gibt es gewisse Dinge, die sich ständig wiederholen, aber es ist natürlich so, wenn du jemanden hast, den du begleitest oder sehbestattest, der, ich sag mal, 90, 95 ist,
ja,
dann denkst du, hast du auch das Gefühl, okay, der hat sein Leben gelebt.
Der darf gehen.
Genau, das ist auch in Ordnung so. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich hatte auch schon dreijährige Kinder, ja. Wo ich auch ehrlich sagen muss, dass das natürlich schon etwas ist, was man nicht so einfach abstreifen kann. Ja, auch wenn man eine gewisse Routine hat, wenn man dann mit den Eltern zusammen an Bord ist und mit denen ja auch spricht, ja, man unterhält sich auch mit denen, weil die Fahrt dauert ja auch eine gewisse Zeit, ist es natürlich auch schon so, dass man hinterher dann das nicht ganz einfach so wegsteckt, dass man dann einfach zum nächsten übergehen kann. Das funktioniert einfach nicht, sondern braucht man auch selber die Zeit, wo ich dann auch ehrlich gestehe, dann abends da sitze und ein Glas Weißwein trinke, um einfach dann auch runterzukommen.
Da. Ja, das verstehe ich. Ich kann mir manchmal vorstellen, dass eine Seebestattung eventuell weniger intensiv ist als eine Landbestattung, weil du auf See einfach so viele jetzt als Teilnehmer, sag ich mal, ja, oder als Trauernder, hast du so viele neue Eindrücke. Also du bist auf dem Boot, du bist auf dem Wasser, du drehst diese Kreise nachher dann um die Urne und so, dass einfach die Gesamteindrücke so viel Neues geben und so anders sind, als wir es an Land gewohnt sind, dass man vielleicht gar nicht so viel Raum für die Trauer hat. Kann das sein?
Ja, also normalerweise ist es ja auch so, dass die Seebestattung einige Zeit nach dem Tod ja erst stattfindet. Da vergeht also schon gewisse Zeit. Und natürlich ist es tatsächlich so, dass für viele eine Seebestattung komplett was Neues ist.
Genau. Manche sind ja zum ersten Mal auf dem Wasser überhaupt, ne?
Richtig, ganz genau. Ne? Das heißt, wenn ich die dann vor dem Schiff begrüße, wenn die dann so auf mich zukommen, ist es häufig so, dann sehe ich die ja auch zum ersten Mal.
Aha.
Das heißt, ich versuche dann in dem Moment schon das Eis zu brechen und ihnen das Gefühl, erstmal eine gewisse Sicherheit zu geben, dass sich halt keine Gedanken machen müssen und dass sie gut aufgehoben sind. Und da ist natürlich die Anspannung relativ groß, weil sie manchmal, ne, die wissen einfach nicht, was auf sie zukommt.
Klar.
Ne, ja. Und dann kommt es auch drauf an, wie ist das Wetter?
Das wollte ich gerade fragen. Was ist bei Sturm?
Also, weil das ist, sage ich mal, das spielt natürlich bei der Seebestattung eine ganz enorme große Rolle. Weil natürlich, wenn du auf dem Schiff bist, ist natürlich die Stimmung eine ganz andere. Ja, als wenn du jetzt in eine Friedhofshalle reinkommst, wo links und rechts die Bänke voll sind, alles ist totenstill. Und hier kommst du auf Schiff, du fährst raus und dann kommt es natürlich, sag mal, ich muss vorweg sagen, wenn es zu doll stürmt, dann ist es tatsächlich so, dass wir auch nicht fahren, manchmal nicht fahren können. Ja, dann muss man mit der Familie sprechen, ob man einen anderen Termin findet. Aber normalerweise ist es dann schon so, wenn man dann die Leinen losgelegt hat und man fährt dann raus. Und das, wenn wir jetzt zum Beispiel, ne, von Sylt sprechen, wenn man fährt Hörnum oder List raus und man hat die Sonne scheint, dann ist das schon vom Gefühl her was ganz, ganz anderes.
Ja, das glaube ich.
Ja, das ist schwer zu beschreiben, ja. Aber.
Ja, das verstehe ich voll. Beschreib uns doch mal, wie so eine typische Seebestattung abläuft.
Ja, also normalerweise ist es so, dass wir den Trauergästen sagen, sie mögen, ich sag mal so 15 bis 20 Minuten vor der Abfahrt da sein. Dann nehme ich oder der Kapitän die vor dem Schiff dann in Empfang, begrüßt sie erstmal und nimmt sie dann gemeinsam mit auf Schiff. Und auf dem Schiff ist dann quasi die Urne aufgebahrt, wo ich sie dann hinführe und erkläre dann so den Ablauf. Es kommt immer auf den Hafen drauf an. Ich sag mal, wenn wir jetzt als Beispiel jetzt nur einmal nehmen, Hörnum, wenn wir davon die Seebestattung haben, fährst du ungefähr 40 Minuten dann bis zur Beisetzungsposition raus. Das heißt, nachdem ich die Gäste begrüßt habe und ihnen gesagt habe, wie der Ablauf ist, ist es immer so, dass ich die dann auch in Ruhe lasse, erstmal dann auf der Hinfahrt. Das heißt, sie können in aller Ruhe dann nochmal Abschied nehmen. Wenn wir dann kurz vor der Beisetzungsposition angekommen sind, gehe ich dann wieder auf die Trauergäste, gehe ich drauf zu und dann, ja, bereite ich Sie darauf vor, dass wir jetzt halt die Position erreicht haben und dann wird die Trauerrede gehalten oder die Abschiedsworte.
Von dir.
Und von mir, genau, oder vom Kapitän.
Aber da können auch andere
sprechen. Da können auch andere sprechen, das haben wir also auch relativ häufig und das wird auch, die Anfragen kommen auch immer mehr tatsächlich, dass eine Pfarrerin, Pastor oder wie auch immer oder ein Trauerredner mitfährt oder auch jemand aus der Familie was sagt. Ne, das bespricht man vorher ganz einfach, aber da besteht natürlich die Möglichkeit, ne, dass man auch von außen jemand mitbringt, der dann die Trauerrede hält.
Ich gehe mal ganz kurz dazwischen. Was ist, wenn Leute seekrank werden?
Das ist bei mir Gott sei Dank bisher noch nicht vorgekommen, okay, okay. Aber natürlich kann es natürlich passieren. Das ist, was ich vorhin am Anfang angesprochen habe, wenn wir halt merken, dass die See einfach zu rau ist, ja, weil an den Tagen davor wir Sturm hatten, dann spreche ich auch die Trauergemeinschaft an, ob da jemand mit bei ist, der eventuell ein wenig anfällig ist oder leicht seekrank wird. Das versuche ich auch immer vorher, wenn ich in Vorgesprächen mit der Familie spreche, dann sage ich auch immer, nehmen Sie ruhig dann meine Reisetablette mit. Aber das kann natürlich passieren. Wir sind für solche Fälle natürlich auch vorbereitet. Wir haben die Tüten dann mit an Bord. Da muss man einfach die Ruhe bewahren. Ja, das heißt, weil es sind so alle angespannt. Nicht? Und dann ist es wichtig, ganz einfach in dem Moment zu sagen, ey, es ist nicht schlimm. Ja, das in dem Moment, das ist einfach nicht schlimm. Ne? Also das kann immer mal passieren und das tut dem Ganzen hier keinen Abbruch. Wichtig ist halt, wie gesagt, dass man in dem Moment die alle dann mitnimmt.
Ja. Okay, und also ihr habt dann den Punkt erreicht, wo ihr die Urne ins Wasser lasst. Wie läuft das dann weiter?
Ja, also nachdem dann wieder, ich sag mal, wenn ich jetzt mich nehme, wenn dann die Trauerrede beendet ist, gehe ich dann vorweg mit der Urne und die Trauergesellschaft folgt mir dann aufs Außendeck. Dort sage ich noch ein, zwei Sätze, bevor ich dann halt die Urne dann Achterdeck dann ins Wasser hineingleiten lasse mit einem Seil.
Ah, okay. Also du hast quasi so eine Art Kran oder
so ein Ausleger? Das ist ein Seil, was ich habe. Ich hab ein Seil, was ich dann, wenn ich die Seeurne habe, die bin ich ja oben zusammen, mache eine Schlaufe und durch diese Schlaufe nehme ich dann dieses Band oder das Seil. Und halte das dann quasi über die Reling über außerhalb des Schiffes und lasse dann ganz langsam die Urne ins Wasser gleiten.
Wie schwer ist die ungefähr?
Kommt natürlich auch immer ganz drauf an, aber ich sag mal so 5 bis 7 Kilo. Kommt natürlich auch immer auf die Person drauf an, die dann auch bestattet wird.
Ja, und auch auf die Beschaffenheit der Urne, ne?
Richtig, ganz genau.
Okay. Und dann schwimmt die im Wasser?
Ja, allerdings nur relativ kurz. Deswegen ist es häufig so, dass wir anbieten, dass man hat ja die Möglichkeit, entweder auf die Urne ein Urngesteck zu platzieren oder halt auch einen Urnenkranz. Das heißt dann, wenn die Urne ins Wasser gelassen worden ist, wenn wir ein Urngesteck haben, kann man natürlich die Stelle sehen, wo dann die Urne ins Wasser gegangen ist. Und der Kranz wird auch danach ins Wasser gegeben, sodass man ungefähr weiß, okay, an der Stelle ist die Urne ins Wasser gegangen und dann wird die Stelle dreimal umfahren. Ne, so dass man doch mal so einen Anhaltspunkt hat. Und dann, sobald ich die Urne ins Wasser gelassen habe, kommt dann der Moment, wo dann geglast wird. Glasen heißt, dass wir quasi viermal einen Doppelschlag machen mit der Schiffsglocke. Das ist so quasi das Zeichen vom Irdischen ins Jenseits. Danach wird dann die Stelle mit dem Schiff dreimal umfahren, wo dann häufig auch Musiktitel gespielt werden, die zum Beispiel ja entweder der oder die Verstorbene halt gerne gehört hat oder mit der Familie gehört hat und jemand damit in Verbindung bringt. Und wenn man dann diese Stelle dreimal, umfahren hat, ertönt dann noch dreimal das Signalhorn und dann wird quasi zurückgefahren in den Hafen.
Wie lange dauert das Ganze so von Hafen zu Hafen?
Also ist unterschiedlich, aber ich sag mal so zwischen 1,5 Stunden bis 2,5 Stunden kann das auch dauern. Kommt auf den Hafen drauf an.
Grundsätzlich besteht in Deutschland die sogenannte Friedhofspflicht. Also für die Beisetzung auf See braucht ihr eigentlich eine behördliche Ausnahmegenehmigung. Wie läuft sowas?
Früher war es ja sehr streng. Da durfte auf See ja nur tatsächlich der bestattet werden, der wirklich mit der See in Verbindung gebracht werden konnte. Der selber Seemann war.
Ja, genau. Auch mit Urnen sind Deutsche so unglaublich streng. Also
wenn man mal zurückblickt, ist es ja so, wenn man an die Anfang der 80er Jahre nochmal schaut, da wurde ja vor Helgoland noch beigesetzt und da gab es noch diese Metalluhren, die da ins Wasser gegeben worden sind. Das ist heute natürlich alles, gibt's alles nicht mehr, weil wir, ne, wir haben hier Beisetzungsgebiete, die zugeordnet sind. Das heißt, dort darf man beisetzen, darf man die Seebestattung durchführen. Man muss also einen gewissen Abstand zur Küste haben. Mhm. Und aber das ist dann heute so, es gibt von Bundesland zu Bundesland ist das natürlich auch tatsächlich unterschiedlich, aber es ist tatsächlich so, dass man sich jetzt oder jeder sich auf See bestatten lassen kann. Und das haben wir natürlich gerade hier oben an der Ost- und Nordsee sehr, sehr häufig, dass wir halt hier Verstorbene haben, die hier 20, 30 Jahre lang Urlaub gemacht haben. Ja, die schönste Zeit ihres Lebens immer hier verbracht haben und sagen, da möchte ich beigesetzt werden. Das ist heute eigentlich alles relativ unproblematisch.
Jetzt hast du mit dem Thema Tod so wahnsinnig viel zu tun und natürlich auch mit der See. Beschreib uns doch mal, was die See da draußen mit uns macht. Warum eigentlich die See?
Also, wenn ich da ein bisschen persönlich werden darf, ist es ja tatsächlich unbedingt so. Also, das war ja, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, dass ich erzkatholisch, sag ich mal, aufgewachsen bin. Mhm. Und da war das Thema Seebestattung gab's ja gar nicht. Ja, das auch da muss man sagen, haben die Kirchen sich ja auch bewegt, was dieses Thema Seebestattung angeht. Aber für mich, als ich hier auf die Insel kam und davon hörte, habe ich nur gedacht, was ist das denn? Aber inzwischen muss ich sagen, durch meine Erfahrung finde ich das eine sehr, sehr schöne Beisetzungsform. Mhm. Und die spannende Frage, die ich mir auch immer wieder gestellt habe, ist, ja, woher kommt diese Faszination vom Meer?
Ja.
Ja, woher? Und ich habe bis jetzt keine Antwort gefunden. Ne? Viele kennen das Gefühl. Du gehst ans Wasser und du starrst da stundenlang auf das Wasser, ohne Sinn und Verstand eigentlich.
Ja.
Aber irgendwas macht es mit dir. Mhm. Aber ich habe noch keine Antwort darauf tatsächlich gefunden, wo ich sagen kann, das ist es jetzt, wo die Faszination herkommt, beziehungsweise ne, warum schafft es das Meer, uns so stark in seinen Bann zu ziehen? Weil wir ja eigentlich, wenn man sich zurückerinnert als Kind, Moby Dick Geschichten, Bermuda Dreieck, eigentlich immer Negatives, ja. Mhm, und in diesem Fall mit Seebestattung ist es ja, finde ich, sehr positiv besetzt. Das Meer, aber wie gesagt, ich habe da bisher noch keine Antwort drauf gefunden.
Die können wir eventuell auch nicht finden. Also es gibt so viele Menschen, die sich das natürlich fragen. Und es hat irgendwas damit zu tun, dass das Meer sich immer verändert und trotzdem immer gleich bleibt. Irgendwie sowas in die Richtung ist es.
Ja, es ist so, also was ich immer sage, ist, wenn ich mich mit Hinterbliebenen auf dem Schiff herunterhalte, natürlich sind da auch welche mit bei oder Familienmitglieder mit bei. Die sagen, ja, mir fehlt der Beziehungspunkt, ja, dieser feste Fixpunkt, den man auf dem Friedhof hat. Aber dann sage ich immer, egal eigentlich, wo sie auf der Welt sind, die Meere sind miteinander verbunden. Mhm. Das heißt, also egal, wo ich eigentlich stehe und wenn ich am Meer stehe und eine Blume vielleicht ins Meer gebe, weiß ich, der oder diejenige ist zum Teil mit dabei.
Ja, das ist schön.
Ist vielleicht so ein bisschen, so versuche ich es zumindest auch ein bisschen zu erklären.
Ja, das ist schön. Dann muss ich eben nicht auf den Friedhof gehen, jetzt in Detmold, um meine Oma zu betrauern, sondern ich kann um sie trauern an jedem Ort, wo ich am Meer bin. Schön.
Ja, weil wir beobachten ja in den letzten Jahren tatsächlich eine massive Zunahme von Seebestattung. Und stellen wir uns natürlich auch mal die Frage, woher kommt das? Aber ich glaube, es ist einfach so, dass in der Gesellschaft sich auch etwas verändert hat. Früher waren die Familien, haben alle zusammen auf einem im Dorf oder in der Stadt gewohnt.
Genau, über Generationen. Ne? Und das war was völlig anderes.
Ja, genau. Heute sind die Kinder, ne, weil wir erleben das ja, wenn es um die Terminfindung geht. Mhm. Ja, aber meine Tochter kommt aus Amerika, mein Sohn aus China, die müssen wir alle irgendwie unter einen Hut bringen. Daran merken wir, dass sie dann sagen, ja, wissen Sie was, Herr Jones, man trägt den oder diejenigen ja im Herzen mit. Mhm. Und da gibt's einen Friedhof, da muss sich aber auch einer drum kümmern. Deswegen glaube ich, können wir vorstellen, dass das ein Punkt ist, warum vielleicht der eine oder andere sich doch dann entscheidet zu sagen, nee, wir gehen an die See. Weil häufig wird da so Urlaub gemacht und da geht auch die Familie seit Jahrzehnten traditionsmäßig machen sie da auch Urlaub, dann will ich da auch bestattet werden. Mhm.
Was ist denn mit dir? Also wirst du zur See bestattet?
Ja. Mhm. Also meine Mutter ist im Friedwald, das war auch sehr, sehr schön und das war auch für unsere Familie ganz was Neues. Weil, wie gesagt, wir erleben das ja selber, dass in den Familien da diskutiert wird, gleich heftigst diskutiert wird. Und deswegen ist es ja tatsächlich so, dass viele eine Vorsorge machen, wo sie von vornherein festlegen, um Streitigkeiten nach einer Familie zu vermeiden, was gemacht wird. Aber so wie es jetzt aussieht, würde ich auch gerne vor List. Wenn es dann soweit ist, ich hoffe, ich habe noch, es hat noch ein paar Jahre, ist es tatsächlich so, dass ich sagen möchte, ich würde auch gerne vor List hier tatsächlich beigesetzt werden. Weil ich sag mal, in England, mein Vater wohnt auch an der Küste, wo ich geboren bin, ist auch eine Küstenstadt. Und dementsprechend passt das dann alles wieder.
Hast du auf der Beerdigung deiner Mutter eine Rede gehalten?
Ja.
Schön. Wie war das? War das anders? Also erzähl mal, natürlich war es anders, aber erzähl mal, wie es anders war als die Reden, die du sonst hältst.
Also es ist natürlich so, klar, die eigene Familie, ich habe auch mal als meine Schwester damals verstorben ist, jung, da habe ich habe ich auch die Rede gehalten, aber es kam wahrscheinlich daher, weil ich in der Kirche so aktiv war. Dann, aber natürlich hat man während der Zeit die Rede häufig unterbrechen müssen oder mit Tränen kämpfen müssen.
Ja, klar.
Heute ist es tatsächlich so, dass bei mir dieser Moment eintritt, wenn ich eine Rede gehalten habe, eigentlich hinterher bei der Musik. Weil es gibt dann immer wieder Musikstücke, die kommen immer wieder. Und man selber hat ja auch eine Verbindung dazu.
Ja, ja.
Zu manchen Musikstücken. Und da ist es tatsächlich so, dass der eine oder andere mich vielleicht tatsächlich auch erwischt hat, dass ich da stehe, wenn wir dann diese Ehrenkreise fahren und die Musik spielt, dass da der eine oder andere Tränen auch bei mir noch kommt.
Nenn mal so ein Musikstück.
Also was natürlich ganz, ja, dieses Time to Say Goodbye, My Way, dann von Santiano natürlich. Es gibt so Titel, die immer wiederkehren.
Ja.
Aber es gibt auch, wie gesagt, wir hatten auch schon mal Helene Fischer als Wunsch.
Oder Westerland von den Ärzten.
Auch Westerland von den Ärzten. Es mag sich jetzt ein bisschen makaber anhören, aber es ist ja tatsächlich so, dass, wie gesagt, ich habe das vorhin schon mal am Anfang gesagt, die Atmosphäre ist halt eine andere. Und die sagen sich, Mensch, ist was, ne, der oder diejenige hat halt Helene Fischer gerne gehört und wir trinken dabei ein Aperol Spritz oder wir geben mit
genau richtig
noch einen Friesengeist und kippen noch ein Glas Friesengeist für den oder diejenige mit hinterher ins Meer. Also da ist jeder anders. Also das ist das Spannende an diesem an dieser Berufung oder an dieser Aufgabe, die ich da habe, dass du da tatsächlich, wie gesagt, die verschiedensten Menschen da kennenlernst mit den verschiedensten Auffassungen und wie die sich denken, wie so eine Seebestattung ablaufen soll. Ne?
Ja, und es heißt ja auch Trauerfeier. Ne? Also feiert. Also ich wüsste es von mir. Ich würde unbedingt darauf bestehen, eine richtig geile Feier zu machen.
Ja, also da kommen wir
auch wieder. Soweit das geht, ne?
Ja, natürlich, weil da kommen wir, also da könnte man wahrscheinlich jetzt stundenlang drüber philosophieren, weil es ja tatsächlich so ist, dass wir eigentlich den Tod ja eigentlich feiern sollten, weil, also wenn ich das jetzt für mich persönlich als gläubigen Menschen sehe, weil das ja der Übergang ist für die nächste Stufe, die ich da erreiche. Und deswegen ist es eigentlich eine Feier, aber natürlich für die Hinterbliebenen ist es halt nur Trauer. Ja. Das ist keine Frage. Ich meine, das sieht man ja daran, wenn man in Irland zum Beispiel eine Beerdigung hat, die feiern in der Kneipe, ja, und hoch die Tassen.
Ja.
Obwohl ich, wie gesagt, auch hier merke, auf dem Schiff manchmal, naja, dann wird auch ein Aperol Spritz getrunken oder es wird eine Flasche Champagner bestellt, extra, weil der oder diejenige, die gerne getrunken hat, dementsprechend sein muss. Und das ist halt wirklich das, was das so spannend macht, diese Vielseitigkeit, die es da gibt, ne?
Wenn ich
vielleicht noch eine Geschichte erzählen kann, ich meine, im ersten Moment hört sich das natürlich vielleicht ein bisschen krass an, aber es war am Anfang bei einer meiner ersten Seebestattungen, die See war auch ein bisschen rau und da war ich noch nicht so ganz so geübt, da ist mir dann, als ich die Urne ins Wasser gehen wollte, kam eine hohe Welle und hat dann die Seeurne gegen das Schiff mit der Welle geschlagen. Und dann ist oben tatsächlich der Deckel kaputt gegangen. Ja, das darf natürlich nicht passieren. Und Gott sei Dank passiert das auch wirklich, ne, also wie gesagt, äußerst selten. Aber ich für mich persönlich in dem Moment wusste nicht, in welches Loch ich verschwinden sollte. Vor Scham, sage ich mal. Aber als ich dann da stand und so aufs Wasser guckte und ich wusste, wohin, da kam dann, ich weiß nicht, ob es jetzt die Tochter war oder die Witwe, ich weiß es tatsächlich nicht mehr, nahm nämlich einen Arm und sagte, machen Sie nichts draus. Genauso mit einem Knall hätte es sich gewünscht, von dieser Welt zu gehen.
Ja, schön.
Ja, das war für mich, hat für mich den Tag gerettet. Aber es ist natürlich so, man kann eine Seebestattung nicht wiederholen.
Ja.
Ja, das heißt, die ist einmalig. Da kann man nicht sagen, okay, wir machen das nächste Mal normal. Deswegen ist es für uns auch sehr wichtig, auch in den Vorgesprächen mit der Familie, wie gesagt, da so gut wie möglich alles vorzubereiten, denen die Ängste zu nehmen, damit halt diese Fahrt, die letzte Fahrt, die es dann ja ist, für den oder die Verstorbene zu sagen, komm, es ist alles so, wie ihr euch das vorgestellt habt, würdevoll. Und ne, wir sprachen ganz am Anfang davon, ne, wenn die dann vom Bauch gehen und sagen, danke, dann haben wir alles richtig gemacht.
Ich will zum Schluss nochmal auf die Frage nach dem Leben, nach dem Tod zurückkommen. Ja, und du sagtest eben nochmal, dass wir dann eine nächste Stufe erreichen. Und ich finde das natürlich wahnsinnig tröstlich. Wie können wir uns, oder was ist deine Version von dieser nächsten Stufe?
Ist natürlich auch nicht ganz einfach, weil man beschäftigt sich ja das ganze Leben eigentlich mit dieser Frage. Ne, es gibt ja Momente in deinem Leben, wo du eigentlich den Glauben absagen möchtest, weil irgendwas passiert, wo du denkst, ne, wie kann mein Gott sowas zulassen?
Kann Gott nicht erlauben, genau. Ja.
Ja, wie kann Gott sowas zulassen? Aber für mich habe ich jetzt den Punkt erreicht, wo ich dann sage, mit dem Tod komme ich in das Paradies, in Anführungsstrichen, ist ja auch so ein Begriff, wo man wahrscheinlich darüber diskutieren kann, aber wo ich sage, ich trete vor meinen Schöpfer. Und habe dann, sage ich mal, meine Aufgabe, die mir zugesagt war, hoffentlich gut erfüllt, die mir hier zugedacht war. Und ich kann, ja, es stimmt mich halt positiv, weil ich glaube, dass dann dieses viele, was wir heute erleben, an Schlechtigkeiten, an Elend und so weiter und so fort, dass ich das dann hinter mir gelassen habe. Und ich hoffe zumindest, dass ich dann für meinen Teil in dem kleinen Radius, in der Möglichkeit, die ich hier auf dieser Welt habe, sage ich mal, bin ja nur ein kleines Sandkorn, wenn wir jetzt wieder mit...
Ja, sind wir alle, klar.
Ne, sind wir nur ein kleines Sandkorn, dass ich aber hier versuche, zumindest dementsprechend Gutes zu tun, und das hoffe ich zumindest auch mit den Seelbestattungen, die ich hier mache, dass ich da einen Teil zu beitrage, dass das etwas ist, was ich hier dazu gehört, meine Aufgabe zu erfüllen. Und deswegen...
Ja, das ist schön.
Sehe ich eigentlich, also wenn der Tag dann soweit kommt, glaube ich, werde ich mit einem wahrscheinlich doch, hoffe ich zumindest mit einem Schmunzeln hier von dieser Welt gehen und mich darauf freuen, was mich danach erwartet.
Ja, das ist schön. Das hoffe ich auch. Für alle, die uns zuhören, für natürlich für mich und für dich. Und das ist eine tolle Einstellung. Das ist total schön.
Es ist nicht ganz einfach, das ist klar. Aber das muss auch jeder für sich ja privat entscheiden. Aber wie gesagt, für mir hilft es ungemein, diese Aufgabe hier dann auch jeden Tag, sage ich mal, mit Freude anzugehen, weil ich halt weiß, ich begleite die Familien auf einem letzten Stück, was mit Sicherheit nicht einfach ist.
Ja. Marc, vielen, vielen Dank. Das war ein tolles Gespräch. Das war so tiefgehend.
Freut mich. Also immer wieder gerne, Tim.
Danke sehr.
Alles Gute nach Kiel, ne?
Ja, herzliche Grüße nach Sylt.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Das war der Segel-Podcast der Yacht. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen, der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.